Dieser Podcast wird präsentiert von der HWZ. Berufsbegleitend weiterbilden an der Hochschule für Wirtschaft Zürich, direkt beim Hauptbahnhof.
NZZ Akzent.
Niklaus, der ehemaligen militärischen Großmacht Großbritannien, war offenbar etwas ziemlich unangenehm, peinlich. Denn da wurde, wie jetzt herauskam, ein Vorfall einen Monat lang geheim gehalten.
Ja, tatsächlich ist da etwas Peinliches vorgefallen. Und zwar hat es sich Ende Januar ereignet, dass britische U-Boot HMS Vanguard, das war vor der Küste Floridas unterwegs, in einer Mission der höchsten Geheimhaltungsstufe. Die HMS Vanguard ist ein mit Atomraketen bewaffnetes U-Boot. Diese Boote sind etwa 150 Meter lang, es sind so längliche, graue Schiffe und hin und wieder muss man eben dann testen, ob diese nukleare Abschreckung wirklich funktioniert. Es handelt sich jetzt eben um den ersten britischen Atomwaffentest seit 2016. Es ist alles bereit. Eine Rakete mit einer Sprengkopfattrappe ist geladen. Sie soll da irgendwo zwischen Brasilien und Westafrika im Meer landen. Aber diese Rakete, die kommt nicht besonders weit. Sie plumpst kurz nach dem Start in den Atlantik und der Test ist, man muss fast sagen, kläglich gescheitert. Und es zeigte sich ein weiteres Mal, muss man fast sagen, dass Großbritanniens Militärmacht bröckelt.
Einst war Großbritannien Herrscherin der Weltmeere und ist auch heute eine der wichtigsten europäischen Militärmächte. Doch diesem Anspruch kann die Insel kaum mehr genügen, sagt Korrespondent Niklaus Nuspliger. Ich bin Marlene Müller. Niklaus, also Großbritannien hat sich blamiert und diesen Vorfall auf dem Atom-U-Boot geheim gehalten. Was ist danach passiert?
Ja, das löst natürlich große Unruhe im Regierungsviertel in Westminster aus. Das Verteidigungsministerium sieht sich da gezwungen, sich zu rechtfertigen.
Thank you, Mr. Chairman. And so as you know, my responsibility is.
Hier hören wir den Staatssekretär im Verteidigungsministerium, James Cartledge, der vor einem Ausschuss des Unterhauses Stellung nimmt.
I was also on board the submarine with Secretary of State.
Er ist aber sehr wortkarg, er ist defensiv, lässt sich da verständlicherweise, muss man sagen, nicht zu sehr in die Karten blicken. Er sagt, der Test sei wegen einer Anomalie gescheitert, die aber sehr spezifisch mit diesem Test zusammenhänge und er könne dem Unterhaus und der Welt versichern, dass im Ernstfall die britischen Atomwaffen durchaus einsatzfähig wären.
Of course, there was this anomaly, but as we've stressed, there was an event-specific factor, which means we can nevertheless remain confident in our deterrent.
Also er redet das auch ein bisschen schön.
Ja, absolut. Er redet das natürlich schön. Er versucht zu beschwichtigen, denn es geht um viel. Es ist ein Image-Schaden für die Royal Navy, der natürlich groß ist, innenpolitisch, aber auch international. Und vor allem auch war ja das Ziel dieser Übung nicht nur einfach ein Test, sondern auch ein Signal der Abschreckung abzusenden gegen Russland, gegen andere geopolitische Rivale. Dieses Signal der Abschreckung missglückt und die Panne, die befeuert die Debatte auch in Großbritannien um den Zustand der britischen Streitkräfte.
Okay, ich verstehe, dieser Atomwaffentest hat seine Wirkung ziemlich verfehlt, aber kann man da gleich rückschließen auf den Zustand des gesamten britischen Militärs? Du sagst ja, es bröckelt.
Ja, es ist eben mehr, man muss fast sagen, diese Panne ist ein wenig symptomatisch für die britischen Streitkräfte und für die Royal Navy. Es steht nicht besonders gut mit der Royal Navy. Sichtbar wird das auch bei der wichtigsten Basis der Royal Navy in Portsmouth in Südengland. Dort bin ich im Februar hingereist, um mir auch ein Bild ein bisschen über die Geschichte und die Zukunft der Royal Navy zu machen.
Okay, was machst du da mal?
Man kann dort am historischen Hafen das Flaggschiff der Royal Navy besichtigen, die Victory. Ich habe dort auch an einer Führung teilgenommen.
The best way to think about this deck really is like the command center or the nerve center.
Und ja, dieses Flaggschiff, das steht wie ein Symbol eigentlich für die einstige Größe, für die einstige Macht der britischen Marine. Großbritannien galt ja dann auch als Herrscher der Weltmeere. Sie hatten ein großes Kolonialreich, das ja einen Viertel fast der ganzen Welt umfasste. Und bis heute ist diese maritime Stärke, dieser Schifffahrergeist auch, der gehört ein bisschen zur nationalen Psyche Großbritannien. Und man trauert vielleicht auch ein bisschen dieser nationalen Größe, die man einst hatte, nach.
Aber sie ist doch auch heute nicht ganz unbedeutend, oder?
Ja, Großbritannien ist bis heute eine wichtige Seemacht. Viele Länder sind ja auch abhängig ein wenig von der britischen Seemacht. Also Großbritannien hat da sehr viele Fähigkeiten, militärische, die sie auch der NATO zur Verfügung stellt. Aber gleichzeitig gibt es eben auch in Großbritannien eine zunehmende Debatte darüber, dass man diesem Anspruch kaum mehr genügen kann. Und das habe ich eben auch feststellen können an einem nassgrauen Wintermorgen im Hafen von Portsmouth. Ich habe dort die beiden großen Flugzeugträger Großbritanniens besichtigen können, von außen natürlich nur aus der Distanz, die Queen Elizabeth und der Prince of Wales. Das sind ziemliche Giganten, die mehr als 16.000 Quadratmeter groß sind, sind also eigentlich zwei Fußballfelder aneinandergereiht, die da auf einem dieser Schiffe durch die Meere schwimmen.
Ziemliche Ungetüme, wenn ich da die Bilder anschaue. Also eigentlich ein Schiffsrumpf mit einer Landebahn drauf.
Genau, das sind auch sehr teure Ungestüme. Die kosten etwa 8 Milliarden Pfund und die sollten eben eigentlich auf den Weltmeeren unterwegs sein, um diesem Anspruch Großbritanniens für offene Seewege, für offene Handelswege zu sorgen, rund um den Globus, um diesem Anspruch auch gerecht zu werden. Momentan ist das aber eben nur sehr bedingt möglich, weil es dem Land an Unterstützungsschiffen mangelt, die diese großen Flugzeugträger auf einer gefährlichen Mission auch schützen könnten. Seit 1980 hat Großbritannien den Bestand seiner kleineren Kriegsschiffe so gut wie halbiert.
Also diese Flugzeugträger, die liegen da am Hafen einfach, weil die Schutzboote fehlen und rosten da vor sich hin?
Nein, das kann man natürlich nicht sagen. Die rosten nicht vor sich hin. Die sind durchaus auch im Einsatz, aber eben nicht gleichzeitig. Sie müssen sich fast abwechseln eigentlich mit ihren Missionen. Und das ist natürlich eigentlich nicht, was man geplant hatte, als man diese doch teuren Schiffe beschafft hatte.
Wir sind gleich zurück.
Lust auf neue Herausforderungen? Dann ab an die HWZ. Unsere Studiengänge bieten dir Flexibilität, ein großes Netzwerk und praxisorientierte Inhalte. Unsere visionären Bildungsangebote im Bereich Wirtschaft vermitteln dir Wissen, das du unmittelbar im Alltag anwenden kannst. HWZ, deine Hochschule für Wirtschaft, direkt am HB Zürich.
Also Niklas, du erzählst von einem missglückten Atomwaffentest auf einem U-Boot, von fehlenden Kriegsschiffen bei der britischen Marine. Warum lässt Großbritannien das zu, wenn sie doch den Anspruch haben, eine wichtige Militärmacht zu sein, wie du es beschrieben hast?
Nun, die Prioritäten Großbritanniens, die haben sich seit 1980 natürlich verschoben. Nicht nur in Großbritannien, in ganz Europa haben wir das feststellen können, dass einfach die Budgets für die Verteidigung, für das Militär verkleinert wurden. Man sieht auch, dass beispielsweise in Großbritannien die Gesundheitsausgaben massiv zugenommen haben. Also das ist eine Prioritätenverschiebung. Das war auch die Stimmung in der Politik und in der Bevölkerung.
I now call the Prime Minister to make a statement. Prime Minister!
Hier tritt am 16. März 2021 der damalige Premierminister Boris Johnson auf im Unterhaus.
Vor ganz leeren Reihen, also das war noch in der Pandemie.
Genau, mitten in der Pandemie.
Is to make the United Kingdom stronger, safer and more prosperous.
Und er kündet da eine Neuorientierung des Militärs an, um auch diesen budgetären Zwängen gerecht zu werden. Beispielsweise will Großbritannien jetzt seine Panzer reduzieren. Das betrifft aber auch die Royal Air Force, das betrifft auch eben die Navy. Und dafür setzt die Großbritannien auf mehr Investitionen in Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz, die Cyberabwehr und Cyberangriffe, hybride Kriegsführung oder auch Drohnen und lag damit natürlich auch im Trend.
Modernizing our forces with AI, with a future combat air system and finally moving into cyber. I think that is the investment this country needs to modernize our forces.
Wollte ich gerade sagen, also was Boris Johnson da fordert, eben diese andere Gewichtung innerhalb der Verteidigung, das entsprach ja auch sehr dem Zeitgeist, nicht nur in England.
Ja, das entsprach sicherlich dem Zeitgeist. Das wurde auch von Experten begrüßt. Großbritannien galt damals als Vorreiter in Sachen Ausrichtung der Verteidigung auf die Zukunft. Aber das war natürlich vor dem Ukraine-Krieg. Es war ein anderes Denken. Mhm. Überall in Europa, dieser generelle Trend zur Abrüstung, der führte zu einer Umverteilung innerhalb der britischen Streitkräfte. Und auch innerhalb der British Army beispielsweise zeigt sich das beim veralteten Material. Mhm. Da sind teilweise Panzer im Einsatz aus den 70er Jahren, aber auch beim Personal.
Also weniger Soldaten.
Ja, viel weniger Soldaten als früher. Die Militärlaufbahn, die ist nicht besonders attraktiv für viele junge Britinnen und Briten. Und das zeigt sich eben auch in den Zahlen. 185.000 Soldaten zählt die britische Armee, die Air Force und die Navy derzeit noch. Das ist der tiefste Stand seit dem Ende der napoleonischen Kriege im Jahr 1815.
Wow, okay. Und das liegt eben an diesem neuen Verständnis, also dass man eben keine Soldaten mehr braucht? Oder was ist für dich der Grund?
Es gibt ja keine Dienstpflicht in Großbritannien, sondern es ist eine Berufsarmee. Das heißt, die Leute haben eben halt auch andere Alternativen. Und das fällt mir auch auf in Portsmouth. Da sehe ich sehr viel Werbung, große Plakate an den Straßenrändern, die da junge Britinnen und Briten dazu motivieren sollen, doch diese militärische Laufbahn einzuschlagen. Und auch auf Social Media sehe ich das immer mal wieder. Es gibt Werbefilme, wo so ein bisschen eben diese Kriegsführung oder das Adrenalin ein bisschen eines Kampfeinsatzes natürlich zum Vorschein kommt, wo man eben neue Soldaten anwerben möchte.
You've got the instincts. Now get the training.
Hier hören wir beispielsweise eben You got the instinct, now get the training. Und für eine große Debatte sorgte jüngst auch der Vorschlag von General Sanders, dem General der britischen Landstreitkräfte, und der sagte, ja, wir haben einfach nicht mehr genügend Berufssoldaten und wir müssten für den Fall eines umfassenden Krieges eine Bürgerarmee von Zivilisten trainieren.
Oh. Das klingt fast wie Putins Russland.
Ja, es zeigt einfach ein bisschen die Verzweiflung, die herrscht in militärischen Kreisen in London. Sanders sagt, wir sind nicht mehr wirklich gerüstet für einen Krieg. Mhm. Und er will natürlich auch Alarm schlagen, er will die Politik aufrütteln, er will dafür sorgen, dass das Parlament mehr Geld für die Armee wieder beschließt.
Mhm. Okay, also Alarmstimmung bei den britischen Streitkräften, es hat zu wenig Kriegsschiffe, veraltetes Material, zu wenig Soldaten. Was bedeutet das denn jetzt für Großbritannien und für Europa?
Ja, für Großbritannien, das sich bis heute als militärische Macht begreift, bedeutet das natürlich, dass man den eigenen Ansprüchen je länger, je weniger gerecht werden kann. Aber es ist eben auch eine schlechte Nachricht für ganz Europa. Wir wissen nicht genau, was geschieht bei den amerikanischen Wahlen. Es könnte ja sein, dass Donald Trump gewinnt. Es ist unberechenbar, was das für die NATO für Folgen hätte. Großbritannien hingegen ist ein sehr engagiertes NATO-Land. Es ist ein sehr wichtiger Alliierter der Ukraine im Krieg gegen Russland. Und es ist ein Land, das eben auch bereit ist, seine Streitkräfte einzusetzen, das keine Angst davor hat, eben Krieg zu führen. Und daher ist es sicherlich im Interesse des ganzen europäischen Kontinents, dass Großbritannien seine Streitkräfte wieder auf Vordermann bringt.
Lieber Niklaus, ich danke dir und liebe Grüße nach London.
Viele Grüße nach Zürich, vielen Dank.
Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Nadine Landert. Ich bin Marlin Oehler. Bis bald.